Der Artikel, in dem Sie über ein rechtsextremes Netzwerk in der Bundeswehr berichtet haben, hatte die Überschrift Hannibals Schattenarmee. Wer ist Hannibal und was ist genau ist die Schattenarmee?
Hannibal ist ein früherer Bundeswehrsoldat, aber kein ganz normaler Soldat, sondern von der Eliteeinheit KSK, also dem Kommando Spezialkräfte. Das ist so eine der wichtigsten Einheiten, die deutsche Bundeswehr hat. Und Hannibal hat aber auch ein recht interessantes Privatleben, denn in seiner Freizeit hat er ein Chat-Netzwerk administriert und organisiert, in dem sich Leute vernetzen konnten, die sogenannte Prepper sind. Also das sind Menschen, das kommt vom Englischen to prepare, auf Katastrophen vorbereiten. Also das kann erstmal irgendwie ein Sturm sein oder eine Flut oder ein Stromausfall. Und die fragen sich dann, na, was macht man denn eigentlich, wenn so diese normale Infrastruktur nicht mehr besteht. Durch Ermittlungen des Generalbundesanwaltes ist dann allerdings bekannt geworden, dass sie sich eben doch nicht nur mit Stürmen und Stromausfällen beschäftigen und wie man dafür die richtigen Konservendosen hortet, sondern dass die darin auch nachgedacht haben, wie es denn eigentlich wäre, wenn dann so ein Katastrophentag eintritt, also so ein Tag X, ob man den nicht auch nutzen könnte. Und da gab es einige Männer, vor allem in Norddeutschland, die dort überlegt haben, könnte man diesen Tag X nicht auch nutzen, um diejenigen zu inhaftieren und vielleicht auch zu erschießen, die überhaupt erst schuld daran sind, dass solche Katastrophenzustände entstehen können. Und diese Männer denken dabei an Leute aus dem linken politischen Spektrum. Also da geht es wirklich um linke Politiker oder um Leute von linken Organisationen oder auch linke Journalisten. Und die sollen eben diese Männer, das wird ihnen vorgeworfen, sollen eben geplant haben, dass man eben solche Leute dann ja ganz einfach mal liquidieren könnte. Und Hannibal ist eben die Person, die dieses Chat-Netzwerk überhaupt erst zur Verfügung gestellt hat und administriert hat. Und er ist auch derjenige, der dieses Chat-Netzwerk mit Informationen speist. Also er behauptet, dass das aus Behörden kommt, dass er Interner hat aus der Bundeswehr und dass er eben die Leute informieren könnte, was die Medien oder auch Politiker verschweigen. Und das ist aber nicht das einzige Netzwerk, was er aufgebaut hat, denn Hannibal ist gleichzeitig auch noch der Vorsitzende und Gründer eines Vereins. Dieser Verein heißt UNITA. Und UNITA ist ursprünglich mal gegründet worden, um Spezialkräfte zu vernetzen. Also Leute wie ihn, also vom KSK beispielsweise oder vom SEK. Und da sollten sich diese Leute in ihrer Freizeit eben vernetzen können, um beispielsweise auch Jobs in Anschluss an ihren Dienst zu finden oder auch um zu trainieren. Das klingt auch erstmal alles ziemlich harmlos, so ein bisschen ähnlich wie bei den Preppern. Man kann sich ja mal auf irgendetwas vorbereiten und so ein bisschen trainieren. Aber auch in diesem Verein tummeln sich eben Leute, die weit militaristischer an diese ganze Sache herangehen. Also die dann eben nicht ein bisschen Kampfsport üben, sondern die dann eben sich von russischen Trainern ausbilden lassen, wie man beispielsweise mit Messern jemanden umbringt. Und mit diesem Netzwerk haben wir uns eben beschäftigt und wir sehen dort überall Überschneidungen. Also diese Prepper-Gruppe und UNITA, die hängen eng miteinander zusammen. Und das Besorgniserregende, was wir darin gefunden haben, ist, dass sich dort eben lauter Leute tummeln, die eigentlich für den Staat arbeiten. Also die eigentlich dafür zuständig sind, den Staat überhaupt erstmal aufzubauen. Also Polizisten, Anwälte, Politiker. Und wenn die dem Staat nicht vertrauen und eigentlich planen, so eine Art Staat im Staat oder so eine eigene Struktur aufzubauen, dann halten wir das für höchst bedenklich.
Und wie genau ist dieses Netzwerk organisiert? Also ist es dann nur lose über Chats oder also fanden da regelmäßige Treffen statt?
Beides. Sowohl die Chatgruppen als auch der Verein sind regional organisiert. Also man findet jeweils Gruppen im Norden, Süden, Westen, Osten und Österreich und Schweiz. Und die Chatgruppen, die waren sehr lose miteinander verbunden. Also die wussten jeweils von ihrer Existenz, dass es eben in den anderen Regionen auch solche Chats gibt. Am meisten wissen wir über die Gruppe im Norden, also den Nord-Chat, weil dort eben durch die Ermittlungen des Generalbundesanwaltes eine Menge Informationen zugänglich wurden. Und wir konnten dort eben Chat-Nachrichten einsehen. Wir haben Leute getroffen, die dort Mitglied waren. Und dort lief es tatsächlich so, dass sie einerseits sich eben über diese Chats informiert und ausgetauscht haben, andererseits aber auch persönlich getroffen haben, um zu trainieren. Also beispielsweise haben die mal geübt, sich von einem Turm abzuseilen oder haben darüber gesprochen, wie man Wasser aufbereitet. Und innerhalb dieser Chatgruppe dort in Norddeutschland, einige Männer aber sollen sich eben auch verabredet haben oder auch getroffen haben, um dann eben Straftaten zu planen. Also das lief dann alles über die persönliche Ebene, so schildern das Leute, die mit diesem Fall betraut sind. Und UNITA ist richtig ein offizieller Verein, also der hat Vereinsstatus und es gibt dort einen offiziellen Vorstand und dort findet viel persönlich statt. Also die treffen sich in den verschiedenen Distrikten, heißt das bei denen, also auch wieder im Norden, Süden, Westen, Osten, um dann eben beispielsweise am Wochenende Messerkampf zu trainieren oder sich Vorträge zu halten oder auch mal zu grillen.
Die zentrale Figur war dann ja eben besagte Hannibal, also Mitglied des KSK. Über ihn hinaus, wie viele Mitglieder gab es in diesem Netzwerk? Also können Sie das abschätzen?
Das ist relativ undurchsichtig. Also in den Chatgruppen, wir wissen, dass in Norddeutschland um die 30 Leute aktiv waren, in Süddeutschland ein bisschen mehr. In den verschiedenen Regionen sind das irgendwas um die 30 bis 50 vermutlich gewesen. Diese Chatgruppen, die haben sich dann auch alle aufgelöst mit der Zeit. Im Verein UNITA wiederum, da sagt UNITA selbst, dass es irgendwie 1400 bis 2000 Mitglieder sein sollen. Aber ob diese Zahl stimmt, wissen wir nicht.
Wieso konnte sich Ihrer Meinung nach so eine Organisation jetzt innerhalb von Bundeswehr, Polizei und Geheimdiensten herausbilden? Also oder von Mitgliedern dieser Behörden?
Diese Frage haben wir uns tatsächlich auch gestellt, denn da sind ja Leute aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen dabei und die treffen sich dann eben und vernetzen sich und haben diese sehr zweifelnden Fragen. Also diese Gruppen haben sich gebildet oder sehr starken Zulauf bekommen 2015. Also das ist kein Zufall, dass das zeitgleich läuft mit den steigenden Zahlen der Flüchtlinge. Also es ging dort schon auch immer um Migrationspolitik und die Frage, wie können wir uns eigentlich gegen die aktuelle Flüchtlingspolitik wehren. Also es hat schon auch eine politische Komponente, diese ganzen Gruppen. Und was wir aber gemerkt haben, ist, dass die eben auch Unterstützer haben. Also es ist nicht nur so, dass es dann irgendwie so diesen harten Kern gibt von Leuten, die eben Straftaten geplant haben sollen, sondern es gibt dann so Leute drumherum, die das alles irgendwie nicht bedenklich finden. Also die Bescheid wissen, dass sich da Leute auf sowas vorbereiten und die Bescheid wissen, dass sich dort Leute angeblich geheimes Material zuschicken, was sie aus irgendwelchen Behörden haben, die auch Bescheid wissen, dass dort Leute sitzen, die bei rechtsextremen Verlagen sich Bücher bestellen oder auch dort an deren Seminaren teilnehmen. Und das finden die irgendwie alles okay. Und das ist eine Frage, die uns tatsächlich ziemlich umtreibt, ob das mangelnde Sensibilisierung ist, also dass es dann einfach mal der Chef in so einer Polizeistation nicht bemerkt oder so der Kommandeur in der Bundeswehr nicht sehen will. Letztendlich läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass sich viel mehr Leute, Behörden, Polizeien, Einrichtungen immer die Frage stellen müssen, ist das wirklich okay, dass derjenige dort gerade eine rechte Gesinnung hat? Ist das einfach nur eine Meinung oder ist das gefährlich?
Sie haben das jetzt ja schon ein bisschen erwähnt, dass da sich das vor allem um die sogenannte Flüchtlingskrise sich diese Gruppen gebildet haben und dass da auch politische Ziele mit reinkommen. Haben Sie noch mehr Hintergrund zu den politischen Zielen dieser Organisation, dieses Netzwerks herausfinden können?
Ich glaube, das ist so eine große Schwierigkeit an diesen Netzwerken. Die sind relativ lose organisiert. Also diese verschiedenen Distrikte, die kennen sich untereinander oft persönlich nicht. Die operieren mit Nicknames und so weiter, sodass man gar nicht sagen kann, dass es so das politische Ziel gab. Ich denke, dass viele der Mitglieder dort ganz verschiedene Motivationen haben. Also da gibt es dann so den einen, der einfach nur ein Prepper ist und sich dafür informieren will und dann ist da eben der andere, der dort merkt, dass er dort politisch Gleichgesinnte findet, mit denen man eben auch ein bisschen weiter rumspinnen kann. Also die haben keine politische Agenda an sich.
Ja, außer vielleicht diesen Tag X, von dem ja immer die Rede ist. Also gibt's da Gemeinsamkeiten oder was stellen die sich da genau drunter vor? Also ist das dann eine Naturkatastrophe alleine oder wie muss man sich das vorstellen in ihrem Geist?
Das ist eine tatsächlich ganz zentrale Frage, was eigentlich dieser Tag X ist, denn einerseits kann Tag X natürlich einfach eine Naturkatastrophe sein und dann wäre eben dieser Moment, wo dann Chaos ausbricht, und man das nutzen kann. Aber andererseits haben wir eben im Laufe der Recherche gelernt, dass sich die Ermittler genau das auch fragen, nämlich könnte auch so ein Takt X herbeigeführt werden. Und ein sehr prominentes ehemaliges Mitglied dieser Chatgruppen ist die Person Franco A. Franco A. ist ein Bundeswehrsoldat, der sich als syrischer Flüchtling registriert hat, und ihm wird vorgeworfen, dass er in dieser Scharadenfigur terroristische Anschläge geplant haben soll. Also wieder einer, der eine Liste hatte mit Leuten, die er eben umbringen möchte. Und der war eben in dieser Chatgruppe. Und da haben wir im Zuge unserer Recherchen gelernt, dass sich die Ermittler durchaus gefragt haben, ob das nicht so ein Szenario ist, um einen Tag X auch herbeizuführen. Also dass man nicht unbedingt warten muss, bis es denn jetzt endlich passiert, sondern dass eben ja möglicherweise auch so ein Szenario überhaupt erst herbeigeführt werden kann. Also wenn dann ein Terroranschlag irgendwo passiert, dann wäre das ja auch ein Chaos. Oder wir haben ein weiteres Beispiel gefunden, diese Gruppe in Norddeutschland, die Männer, gegen die dort ermittelt wird, und so ein eingeschworener Kreis an Freunden oder Bekannten von denen, die als Zeugen in den Ermittlungen geführt werden, die waren alle im Reservistenverband. Und im Reservistenverband der Bundeswehr gibt es durchaus auch aktive Kompanien, und eine dieser Kompanien aus Mecklenburg-Vorpommern sollte zum G20-Gipfel eingesetzt werden. Und dort war dann die Aufgabe, dass die Bundeswehrliegenschaften sichern, also für den Fall, dass eben dieser in Anführungszeichen linke Mob auf diese Bundeswehrliegenschaft losgeht, standen dann eben diese Reservisten dort bewaffnet da, und es war deren Aufgabe, diesen Mob davon abzuhalten, jetzt das Gelände zu stürmen. Das ist ja auch genau so ein Katastrophenszenario, und wenn man das jetzt weiterspinnt, dann ist es ja schon für die eigentlich ein ziemlich guter Moment. Sie sind autorisiert, um eine Waffe zu benutzen, und dann kommen da möglicherweise Linke, die eben so eine Liegenschaft dort bedrohen. Und das wäre natürlich auch ein Tag-X-Szenario. Diese Kompanie wurde damals ausgerechnet angeführt von einer dieser Personen, die eben dort im Rahmen der Ermittlungen jetzt aufgefallen ist. Und so, dass es eben ganz viele Möglichkeiten gibt, was dieser Tag-X ist. Und Tag-X ist aber, auch wenn das harmlos formuliert wird, nicht immer nur der Sturm. Also wenn man dann sich mit den Leuten unterhält, die in diesen Gruppen waren und die auch gedanklich in diesen Gruppen wirklich beheimatet waren, dann kommt man schnell zu der Frage, ob nicht auch Russland Deutschland überrennen könnte oder irgendwelche muslimischen Horden. Und so, dass es dann an der Stelle doch wieder klar wird, es geht nicht um Stürme.
Und was tut der Staat oder jetzt die Behörden im Moment dazu, dieses Netzwerk aufzudecken oder auch zu zerschlagen?
Es gibt eine ganze Reihe von Ermittlungsverfahren. Also der Generalbundesanwalt ermittelt ja schon lange gegen Franco A., diesen Soldaten. Und als Franco A. damals aufgeflogen ist, wurden diese Chatgruppen auch geschlossen. Also damals hatte dann Hannibal in diese Chatgruppen hinein kommuniziert, dass man das jetzt schließen müsse, damit das nicht irgendwie auf sie zurückfällt. Dann hat der Generalbundesanwalt oder die Bundesanwaltschaft, die haben dann weiter ermittelt und haben eben gegen diese Nordgruppe Ermittlungen angestellt. Das läuft noch, die Ermittlungen. Also die sind noch nicht abgeschlossen. Da ist allerdings auch niemand inhaftiert worden. Und dann gibt es eine ganze Reihe von kleineren Verfahren, die irgendwie so im Zuge dieser ganzen Ermittlungen aufgefallen sind. Also beispielsweise gibt es ein Verfahren in Köln gegen einen Mitarbeiter des militärischen Abschirmdienstes, also dem Nachrichtendienst der Bundeswehr. Der Vorwurf dort ist, dass ein Mitarbeiter vom MAD Hannibal gewarnt haben soll, dass Ermittlungen oder Hausdurchsuchungen bei ihm anstehen. Und so, dass man schon sagen kann, BKA und Bundesanwaltschaft, die sind da massiv am Arbeiten. Was wir jetzt im Nachklang unserer Veröffentlichung erlebt haben, ist, dass auch im Bundestag eine sehr große Aufmerksamkeit für dieses Thema ist. Also der Verteidigungsausschuss befasst sich damit, im Innenausschuss steht es auf der Agenda. Verschiedene Politiker der Opposition haben gefordert, dass es eine Sonderausschusssitzung geben muss von Verteidigungs- und Innenausschuss, und das ist schon eine richtig große Nummer. Leider haben wir dann aber auch eben gehört, dass das Verteidigungsministerium immer noch diese Erzählungen aufrechterhält, das sind doch nur Prepper, das sind doch nur Leute, die die Konservendosen bei sich zu Hause horten. Beispielsweise soll der ein Staatssekretär gesagt haben, dass seine Oma ja eigentlich auch als Prepper gelten müsste, weil sie hat ja auch eingewecktes Gemüse bei sich stehen. Und das ist natürlich eine Verharmlosung. So, dass auf unterschiedlichen Ebenen nur unterschiedliche Bereitschaft zu erkennen ist, sich mit diesem Thema zu befassen.
Wie weit geht da auch das Misstrauen von den Behörden, also in andere Behörden? Weil in Ihrem Artikel haben Sie auch geschrieben, dass bei der Aufdeckung dieser Nordgruppe ja auch die Bundesanwaltschaft die lokalen Behörden gar nicht informiert hat.
Das ist natürlich ein Problem, dass wir eben wissen oder davon ausgehen, dass in diesen Netzwerken Leute mit wichtigen Funktionen sitzen. Ne? Also wenn wir eben davon ausgehen, dass SEK-Beamte oder LKA-Beamte Mitglied sind oder teilweise sogar gegen sie ermittelt wird, muss man sich natürlich fragen oder müssen sich die Ermittler natürlich fragen, wen können wir da jetzt involvieren? Und das war ein sehr bemerkenswerter Moment in Mecklenburg-Vorpommern. Sind die Beschuldigten ein Anwalt, aber auch ein Polizist. Und da hatten sich die Ermittler entschieden, das eben über die Landesbehörden hinweg zu machen und haben sogar den Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Kaffier, erst unmittelbar vor den Durchsuchungen überhaupt erst davon informiert, dass das jetzt passieren wird. Und das ist schon ein außerordentlicher Vorgang und ein sehr interessanter. Und daran sieht man, wie kompliziert das für die Ermittler sein muss, in solchen Milieus, also quasi gegen eigene Kollegen zu ermitteln.
In Ihrem Artikel haben Sie geschrieben, dass sich ein Schwerpunkt des rechten Netzwerks auch in Süddeutschland befindet. Explizit wird ein sogenanntes Safe House in Nürnberg erwähnt. Gibt es darüber hinaus noch Bezüge nach Nürnberg oder nach Bayern?
Es gibt eine ganze Reihe von Bezügen nach Bayern. Also im Umkreis von Nürnberg ist die gerade UNITA sehr aktiv, aber auch die Leute, die in der Südchat-Gruppe waren. Also beispielsweise haben die sich alle mal getroffen bei einer Schießveranstaltung, einem Range Shooting Day in Fohlenstrauß. Da waren mehrere UNITA-Mitglieder anwesend, dort war Franco A. zugegen und dort waren auch Leute aus dem Chat. Gleichzeitig sind diese Männer alle immer auf der Waffenmesse IWA in Nürnberg unterwegs, da kommen die aus ganz Deutschland angereist und treffen sich dann da und vernetzen sich dort. Also das ist letztendlich ein Branchentreffen für alle aus der Sicherheits- und Waffenbranche und dann trifft man da eben auch auf UNITA. Wir wissen auch, dass Franco A. in der Gegend viel unterwegs war. Also beispielsweise gibt es einen Waffenteilehändler, bei dem er dort eingekauft hat und wenn er mal auf dem Weg war nach Tschechien oder wieder zurück. Also in der ganzen Region tut sich viel.
Welche Gefahr geht von diesem Netzwerk aus? Also was wäre da Ihre Einschätzung?
Das ist natürlich sehr schwer einzuschätzen. Glücklicherweise sind ja die bekannten Personen, bei denen man eben glaubt, dass sie schwere terroristische Straftaten geplant haben, rechtzeitig erkannt worden. Also Franco A. ist gefunden worden, die beiden Männer in Nordkreuz, in der Nordgruppe, die sind bekannt geworden. Aber natürlich ist schon die Frage, wenn sich dort solche Leute vernetzen und an allen Ecken und Enden einfach solche radikalen Leute dort auch reinkommen und die sind alle bewaffnet und die sind alle trainiert und sie haben eben Zugang zu bestimmten Ressourcen und sie reden davon, dass sie Waffendepots anlegen und Safehouses haben und sie kundschaften eben Liegenschaften aus, wo nur sie hin können, also die sich eben zu so einer verschworenen Gemeinschaft zusammentun. Klar ist die große Frage, wie viel Gefahr von ihnen ausgeht, aber die können wir so nicht beantworten.